Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Verfassungsrechtler und Rechtsphilosoph Christoph Möllers, Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin. Jetzt live hier bei mir im Studio. Herr Möllers, herzlich willkommen. Schönen guten Tag.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir schauen auf die Themen des Tages, sind gleich, falls Sie hungrig sein sollten, nach Streit und Drama bei der Ampel. Aber ich hätte erstmal eine Nachricht aus Florida. Christoph Möllers, haben Sie schon gehört, ne, von der Lehrerin, die ihren Job verloren hat, weil sie ihren Schülern das Bild eines nackten Mannes gezeigt hat? Es war in dem Fall allerdings der David des Michelangelo, also ein Bild der Statue. Schön einfach an dem Thema wäre, wenn wir jetzt einfach sagen, die prüden Amerikaner.
Naja, man könnte, glaube ich, schon sagen, dass es ein etwas komisches Ungleichgewicht gibt zwischen Darstellung von Gewalt und Darstellung von Nacktheit in Amerika. Das würde ich schon irgendwie erstmal so festhalten. Prüde sind sie eigentlich nicht. Es ist, also, wenn man sich den Humor anguckt, sind sie eigentlich in vielerlei Hinsicht viel obszöner als wir. Nur nicht bildlich, immer eher verbal. Das ist vielleicht was, hat was mit dem Protestantismus zu tun. wenn man sich so Shows anguckt, sind die viel härter als bei uns. Das würde kein öffentlich-rechtliches Fernsehen zulassen.
Mhm. Interessante Differenzierung. Ich finde ja aber auch generell interessant, ich weiß nicht, ob wir da schon im Bereich des Juristischen sind, ab wann denn ein nackter Penis Kunst ist oder wann noch Pornografie? Also muss er aus Marmor sein? Hilft es?
Wenn man sich den, man kann hier in die, wenn man sich die Caravaggio-Penisse anguckt, dann sieht man, dass das sozusagen auch nahtlos zusammenfallen kann, würde ich denken. Also das ist, glaube ich, ich glaube nicht, dass man das mit Definition lösen kann. Man muss einfach irgendwie einen Umgang damit finden. Und in der Tat ist natürlich erstmal interessant, dass eine plastische Darstellung, die irgendwie in die Kunstgeschichte gerät, auf einmal kein Problem mehr sein soll. Vielleicht sollte man einfach allgemein sagen, Nacktheit ist kein Problem.
Ich meine, es gibt auch eine gute Nachricht für die entlassene Lehrerin, habe ich gerade noch gesehen. Sie wurde jetzt nach Florenz eingeladen vom dortigen Bürgermeister. Jetzt wäre die nächste Frage, ist das dann eine Lustreise?
Ja, sehr gut. Vor allem, weil ich mir nicht so sicher bin, ob das im katholischen Italien das immer so ein Problem, sagen, es gar nicht ohne Probleme abgeht, wenn man Nacktheit zeigt.
Sie merken schon, meine Damen und Herren, wir sind bei den ganz zentralen Fragen des Tages heute, haben einige mehr. Die anderen drehen sich gleich erstmal um die Ampel und beispielsweise ums IOC. Die Frage, dürfen russische Sportlerinnen und Sportler teilnehmen an den Olympischen Spielen und. Schön, dass Sie dabei sind. Eine Stunde Radio. Oder natürlich gibt es uns auch als Podcast. Herzlich willkommen. Seit heute Morgen 9 Uhr wird weiter verhandelt. Der Koalitionsausschuss der Ampel, der ja schon am Sonntagabend angefangen hatte. 20 Stunden hat man dann zusammengesessen. Dann musste unterbrochen werden, weil Olaf Scholz mit einigen seiner Ministerinnen und seiner Minister in Rotterdam verabredet war mit der niederländischen Regierung. Und da war der Kanzler zwar mit kleinen Augen, aber offenbar recht entspannt.
Ich habe schon an vielen nächtlichen Koalitionssitzungen teilgenommen. Bei der Bildung der Regierung und auch früherer Regierung ging es oft durch die Nacht. Also das gehört dazu. Und ich finde, es ist dann auch eine gemeinsame Erfahrung, wo man eng miteinander zusammen ist. Und davon erzählt man sich dann noch lange.
Christoph Möllers muss sich hier schon recht anhalten, habe ich den Eindruck. Verfassungsrechtler an der HU Berlin. Beflügelt das Ihre Fantasie? Also muss ja dann vielleicht ganz nett gewesen sein.
Also ich habe einen gewissen Respekt davor, wie Scholz es dann doch schafft, das sozusagen irgendwie mit einer distanzierten Entspanntheit ironisch zu wenden und daraus irgendwie eine gruppentherapeutische Veranstaltung zu machen. Finde ich erstmal, hat einen gewissen Charme. Grundsätzlich finde ich ja, muss ich sagen, dieses Problem, das darin zum Ausdruck kommt, erstmal ein Problem, das unser aller Problem ist, nicht? Also ich denke, wir sind irgendwie alle die sich nicht einigen können über sehr viele Fragen. Und die Tatsache, dass wir sehr viele Wechselwähler haben, dass die Leute sehr scharf gucken, wie Politik gemacht wird, schärfer als früher, dass sie sagen, ihre Präferenzen wechseln, dass sie auch irgendwie robustere Ansichten haben. Das alles kommt darin ja zum Ausdruck. Mhm. Also irgendwie sind wir die Ampel auch irgendwie. Und es ist, glaube ich, auch, ja, nun, und es ist auch nicht so, dass wir jetzt, wenn wir eine andere Parteienkonstellation hätten, es einfacher wäre, sich zu einigen oder sowas. Ne? Klar, 3 ist schwieriger als 2. Aber man sieht, allein schon, glaube ich, die Tatsache, dass wir so wenig Stammwählerschaft haben, zeigt, dass alle in so einem Markt sind und sich nicht so frei bewegen können. Und deswegen irgendwie sich schwerer einigen.
3 schwieriger als 2, sagen Sie. Aber ich glaube, das darf man bei der GroKo auch nicht vergessen. De facto waren das ja auch 3 durch die CSU. Und wir wissen ja, die größeren Koalitionskrisen, die wurden ja häufig von diesem kleinen Unionspartner mit verursacht. Aber Geschichte mal beiseite. Ich finde diesen Gedanken interessant, den Sie geäußert haben. Wir sind eigentlich die Ampel. Das würde ja dann positiv gewendet bedeuten, dort wird im Prinzip eigentlich stellvertretend für die Gesellschaft verhandelt, was die Grundkonflikte sind, idealerweise mit einem guten Ausgang.
Ja, ob das mit einem guten Ausgang ist, ist nochmal eine zweite Frage. Aber jedenfalls würde ich schon denken, dass man sieht, dass sich gewisse Konflikte zuspitzen. Manche Leute werden nervöser über Klimawandel, andere Leute werden nervöser über die Möglichkeiten, ihre Mobilität zu erhalten, andere Leute werden über irgendwas anderes nervöser und das bildet sich daran halt ab. Und es glaube ich schon so, dass wir früher, da war natürlich nichts alles besser oder so, aber da war also der politische Prozess war früher, glaube ich, eher davon geprägt, dass die Leute irgendjemanden wählen, den sie sowieso wählen würden und dann mal machen lassen. Mhm. Worin vielleicht sogar eine gewisse Weisheit besteht. Heute haben sie ein Programm, füllen Wahl-O-Mat aus, haben eine sehr, sehr viel genauere Vorstellung davon, was wie entschieden werden soll. Und das bildet sich dann, glaube ich, auch an solchen Konsensproblemen ab. Wie generell darin, dass es erstmal nicht so einfach ist, überhaupt Mehrheiten zu bilden.
Ja, aber dieses Machen lassen, das ist natürlich auch ein Punkt. Also wenn wir jetzt uns anschauen, was dabei heute, vielleicht ja auch erst morgen, wer weiß, vielleicht gibt es wieder eine Vertagung, aber gehen wir mal vom Positivszenario aus, was dabei heute rauskommt, dann könnte das entweder politisch eben auch ein größerer Wurf sein, Leitlinien, bei denen man weiß, danach können wir uns jetzt richten, daran können wir uns orientieren. Kann aber auch sein, dass das dann so eine Einigung wird, eine Liste irgendwie mit 3 Autobahnabschnitten, 4 Brücken und nochmal 10 Ortsumgehungen, wo klar ist, die Grundkonflikte um die Frage, welches Verhältnis haben wir zu Staatsfinanzen, welches Verhältnis haben wir zur Dringlichkeit des Klimawandels, dass die letztendlich dann für den Koalitionsausschuss sozusagen im Sommer oder wann auch immer im Herbst vorbehalten sind.
Nein, Grundkonflikte werden natürlich nie gelöst, sonst wären es ja keine Grundkonflikte. Nicht? Also ich glaube, der Witz ist, dass es eigentlich abstrakte Frage, wie dringlich der Klimawandel ist oder was für eine Idee wir von den richtigen Staatsfinanzen haben, die wird nicht beantwortet werden, die kann gar nicht beantwortet werden. Da hat die FDP halt grundsätzlich andere Vorstellungen als die SPD zum Beispiel. Und das wird auch immer so bleiben, sondern man muss sich halt inkremental über Kompromisse und pragmatische Lösungen sagen, weiterhangeln. Und das ist erstmal, glaube ich, das einzige Politikmodell, was wir so haben. Es ist in gewisser Weise auch das, was wir schon lange haben und es ist auch nicht unbedingt erfolglos. Also deswegen...
Ist es nicht erfolglos? Weil das ist ja letztendlich das ist ja die Politikmethode, die wir auch in 16 Jahren Angela Merkel gesehen haben, vor allem natürlich in den Phasen der Großen Koalition und wo wir ja feststellen, viele Dinge wurden da letztendlich repariert und hier ein Pflaster drauf, aber so grundlegende Reformen, die notwendig gewesen wären, Digitalisierung und anderes, haben dann nicht ausreichend stattgefunden.
Ja, ich würde jetzt schon nochmal einen Unterschied machen. Also ich würde schon, habe schon das Gefühl, dass sich die Große Koalition noch ein bisschen mehr darin einrichten könnte, den Kompromiss auch darin zu finden, nichts zu tun, während wir die Konflikte in der Ampel schon eher darin sehen können, dass wir unterschiedliche Agenten haben, aber es Agenten gibt, namentlich von den beiden kleineren Koalitionspartnern. Die wollen schon wirklich was. Und ich habe auch das Gefühl, dass jetzt nicht so wenig gemacht wird. Man muss sich auch sagen, die größte Planung ist irgendwie durch den Ukraine-Krieg und solche Dinge natürlich auch ein bisschen über den Haufen geworfen worden und gerade die energiepolitischen Folgen von diesen Ereignissen. Aber soweit würde ich immer noch sagen, ist der Ehrgeiz, Dinge zu ändern, größer bei der Ampel, als er jetzt bei den Vorgängerregierungen war.
Aber muss man dann nicht an den Entscheidungsmodus irgendwie ran? Also es gibt ja das österreichische Modell beispielsweise, eine schwarz-grüne Koalition oder konservativ-grün, schwarz ist da glaube ich nicht die Farbe der ÖVP, eine konservativ-grüne Koalition, in der man sich drauf geeinigt hat. Es gibt so etwas wie eine klar abgesteckte Ressortverantwortung. Mhm. Also die Grünen können in ihren Ressorts im Prinzip machen, was sie wollen. Und die ÖVP, die Konservative Volkspartei, kann das auch tun. Ich habe schon manchmal gedacht, vielleicht wäre das zumindest in Teilen ein Ausgang, dass man damit eine etwas klarere Handschrift in der Regierung kriegt.
Ja, auf der einen Seite, glaube ich, passiert das auch. Also ich glaube, es passieren einfach sehr viele Dinge, die man durchaus rausfinden kann, die jetzt nicht geheim sind, aber die nicht die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit finden in jeweils den Ressorts. Die Ressorts haben Agenten, die nicht alle ins Kabinett gehen. Und natürlich können wir sagen, die bayerischen Verkehrsminister haben wahrscheinlich viel Gutes für Bayern getan. Und das ist gar nicht sozusagen so ganz nachverfolgt worden. Also sowas gibt es, glaube ich, auch. Auf der anderen Seite besteht, glaube ich, schon so ein Bedürfnis, irgendwie auch eine, auch auf die Figur des Kanzlers dann wieder fixierte Vereinheitlichung bestimmter Politiklinien zu haben bei uns. Das würden wir wahrscheinlich nicht so ganz aushalten, wenn immer der Landwirtschaftsminister das eine und der Umweltminister das andere machen würde. Ich habe auch das Gefühl, dass das in Österreich nur deswegen klappt, weil da so ein bisschen mehr doch die Regel ist, der kleine Koalitionspartner kriegt so 1-2 Sachen und dann ist Ruhe. Während bei uns sich die kleinen Koalitionspartner eher doch der Tatsache bewusst sind, dass es ohne sie keine Mehrheit gibt.
Ja, zumal ich meine, Christian Lindner als Finanzminister sitzt natürlich auf dem Geld. Also wenn der die alleinige Verantwortung hätte für den Etat, dann wüssten wir, in welche Richtung die Reise gehen würde. Wir schauen auf die Themen des Tages mit Christoph Möller, Professor für öffentliches Recht an der Humboldt-Universität in Berlin. Und ich habe da eine Meldung von Scotland Yard heute, nämlich die Warnung, dass künstliche Intelligenz auch zunehmend ein Kriminalitätsrisiko mit sich bringt. Konkretes Beispiel, immer perfektere Betrugsmails, also diese Phishing-Mails, wo man irgendwie aufgefordert wird, alle Daten preiszugeben, weil angeblich die Bank schreibt oder der Onkel oder die Bekannte.
Mir ist auch aufgefallen, dass die besser geworden sind.
Ja, ne? Das ist echt interessant. Also früher waren die ja immer so, dass man dachte, wie blöd haltet ihr uns eigentlich?
Ja, stimmt. Mir ist es besser geworden.
Mittlerweile kommt man gut in Zweifel. Ja, das ist natürlich auch schon eine gewisse Ironie, wenn die Maschinen am Ende die besseren Betrüger werden.
Aber das ist doch eigentlich ganz normal. Mit der Technik wird die Kriminalität besser. Das ist doch eigentlich immer derselbe Wettlauf, den man ja auch sonst hat, wenn man irgendwo Safes knackt oder so. Und dass Intelligenz als solche kriminogen sein kann, ist ja auch nichts Neues.
Ja, wahr. Aber es ist natürlich auch ein kleines Beispiel für die großen Fragen, die sich da jetzt zunehmend stellen, ne? Bei der KI, bei der künstlichen Intelligenz. Letztendlich führt es, oder ich weiß nicht, Sie dürfen selber festlegen, was die entscheidende Frage ist. Ich habe gedacht, eine entscheidende Frage ist wahrscheinlich, brauchen wir Gesetze, die festlegen, was nur der Mensch darf und keine KI?
Kann man sich vorstellen, wird glaube ich nicht funktionieren, nicht? Weil man gar nicht so genau weiß, wer der Mensch da jetzt ist. Wir sind alle irgendwie in Rechtsordnung und noch praktisch zusammen ein Zurechnungssubjekt. Wir konstruieren, wer was macht, wir lassen uns helfen. Wir sind nie alleine und insofern ist immer die Frage, wo jetzt nur ich handle, immer eine ganz schön schwierig zu beantwortende Frage und das wird mit der Technik auch so sein. Man wird sich immer sagen müssen, warum muss ich diesen dummen Schriftsatz jetzt nochmal schreiben oder so. Wir arbeiten auch in der Justiz, glaube ich, schon eine Menge mit Textbausteinen. Das ist erstmal keine KI, aber man sieht daran, dass man, und das kann man aber auch schwer nachweisen und daran sieht man schon, wer da was macht. Ist schwer zu beurteilen und wenn der Gesetzgeber es verbietet, dann macht man es halt heimlich. Also ich glaube, das wird so einfach nicht klappen.
Das sagt der Jurist hier an dieser Stelle. Aber es gibt ja schon berufene Gremien, nämlich der Deutsche Ethikrat, der sich mit dieser Frage beschäftigt hat, vor einer Woche eine Stellungnahme rausgegeben hat, die so den Grundton der Warnung hatte, würde ich das mal zusammenfassen. Sie haben sich das genauer angeschaut.
Ja, ich meine, weiß man nicht ganz genau, wozu man den Ethikrat hat. Das sind dann meistens so Verlautbarungen, denen alle zustimmen können. Und das macht sie immer so ein bisschen fad. In dem Fall wird dann gesagt, in gewisser Weise dürfte die Technik halt irgendwie den Menschen nicht ersetzen. Ist so ein bisschen die These, ja. Okay. Wobei man sagen muss, was der Mensch ist, ändert sich eigentlich auch mit der Technik, nicht? Also Mensch ist keine historische Konstante. Wir sind auch andere dadurch geworden, dass wir Bücher haben zum Beispiel, um mal eine Technik zu nennen. Und unsere Gedächtnisleistungen ändern sich und vieles andere. Also insofern sind das so ein bisschen so Allgemeinplätze mit vielen Fußnoten, finde ich. Das ist vielleicht ein bisschen hartes Urteil. Es fällt einem auch auf, dass dann in den ersten Teilen viel philosophische Literatur zitiert wird, aber die halt auch sehr selektiv. Also eher sozusagen deutsche idealistische Literatur, die vielleicht eher auch dazu einlädt, Technik kritisch zu argumentieren als andere. Kann man so machen, kann man aber halt auch anders machen.
Also, aber höre ich bei Ihnen ein bisschen raus, eigentlich kann man gar nicht so richtig was machen. Also,
man muss doch nicht darüber diskutieren. Und ich meine, und der Punkt, der auch immer auch nicht falsch sein kann, den der Ethikrat natürlich auch macht, ist, dass es auch auf die Kontexte anguckt. Natürlich ist eine KI was anderes, vielleicht im medizinischen Bereich als in der Justiz. Ich glaube nur, dass man vielleicht nicht so sehr argumentieren sollte, man hat jetzt hier eine Lösung oder sowas, nicht? Sondern man muss einfach sagen, man hat hier Dilemmata und Widersprüche. Und der Widerspruch ist ja einfach auch der, dass wir uns gerne bedienen lassen. Ja. Also uns wird geholfen und je mehr uns geholfen wird, desto weniger können wir. Also das ist sagen, der Diener wird zum Herrn oder der Herr wird zum Diener, das ist nichts Neues und das ist, glaube ich, einfach ein Dilemma, das wir haben. Und vielleicht sollte man es auch so als Dilemma nochmal aussprechen und sich dann auch klar machen, dass das unsere Humanität auf jeden Fall verändern wird. Nicht? Es ist also nicht so, dass der Mensch bleiben wird. Der Mensch ist nie dasselbe geblieben und wir werden durch die Technik sehr viel anders werden.
Ich meine, es gibt ja allerlei Dystopisches, ja. Sei es irgendwie Stanley Kubrick, bei dem wir sehen, irgendwie, wie dann die Maschine, die künstliche Intelligenz entscheidet, ich breche mal diese Mission ab und schicke den Astronauten raus ins Weltall und mache weiter, weil der mich abschalten will. Ich denke jetzt mal, also ich meine, Sie sind jetzt nicht an deutschen Gerichten tätig, aber als Jurist natürlich diese Frage, ist es vorstellbar, dass Gerichtsurteile, dass juristische Prozesse letztendlich aufgrund ganz vieler Erfahrung vielleicht sogar besser entschieden werden von einer künstlichen Intelligenz, weil man auf alle möglichen Urteile, die es schon dazu gab, zurückgreifen könnte. Auch dazu gibt es die Dystopie in Filmform der Minority Report, wo Leute dann im Prinzip schon prophylaktisch verhaftet werden, weil die Prognose ergibt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie kriminell werden, ist sehr hoch.
Ja, das ist Predictive Policing. Das ist natürlich ein echt bemerkenswert. Der Film ist auch super. Und der Film antizipiert natürlich eine Entwicklung, die tatsächlich auch jetzt stattfindet. Nicht? Also in den USA vielleicht noch eher als bei uns. Also dass man mit bestimmten Personen oder auch bestimmten Stadtteilen anders umgeht, wenn man davon ausgeht, dass da mehr Kriminalität passieren wird.
Ich meine, die Versicherungen machen das schon lange.
Ja, klar. Und natürlich kann man bestimmte Entscheidungen ersetzen. Ich denke, das ist überhaupt keine Frage. Auch da gibt es wieder so ein Dilemma, nämlich dass wir auf der einen Seite, glaube ich, uns wünschen, irgendwie, dass Menschen Entscheidungen über Menschen treffen und dass wir auf der anderen Seite sozusagen sehr menschengemachte Probleme haben, wie Vorurteile, Diskriminierung, ich meine, gibt es bei Algorithmen auch, aber wir im Grunde so die Vorstellung hatten, wir hätten gerne einen nicht diskriminierenden Menschen und dann sich die Frage stellt, ist ein nicht diskriminierender Mensch eigentlich dann noch sozusagen ein Mensch?
Naja, und dann bleibt natürlich die Grundfrage, wir sehen es ja gerade bei dem großen Erfolgsding ChatGPT, bedient sich natürlich bei allerlei menschlichen Quellen, durch Menschenhand, Menschengedanken, Denkmodelle, Texte und so weiter und so fort. Das ist ja auch ein Thema bei der KI, inwieweit sie letztendlich menschliche Vorteile, Machtverhältnisse perpetuiert, verstetigt dadurch, dass sie auch ständig reproduziert.
Ja, also jedenfalls haben wir das Gefühl, soweit ist sie einfach noch sehr perpetuierend, also im Guten wie im Schlechten. Sie hat sozusagen macht nicht den Sprung, den man vielleicht mit einer guten Idee verbinden würde oder mit einer Innovation. Sie springt nicht über den Schatten ihrer eigenen Quellen.
Das nächste iPhone, also sozusagen entsprechend der iPhone.
Aber auch das kann sich natürlich ändern.
Ja, ich habe übrigens was ganz Interessantes hier, führt uns letztendlich wahrscheinlich zu Urheberrechtsfragen. Wir haben heute Morgen in der Redaktionskonferenz gesprochen. Unsere Chefin erzählte davon einem Bekannten, der ChatGPT, also diesem jetzt sehr bekannt gewordenen Chatbot, gesagt hat, schreibe ein Gedicht über die Entstehung des Internets im Stile von Goethes Faust. Wollen Sie eine kleine Kostprobe haben?
Ja.
In finsterer Nacht, bei Mondesschein, die Welt umspannt von Zauberhand, der Geist der Neuzeit kündet fein von einer unbekannten Land. Ein Land der Wissen, Raum und Zeit, verbunden durch des Feuers Glut, der Funken sprühen, die Leitung breit, entfesselt ist des Wissens Flut.
Ja, ich glaube, bei der Neuzeit hätte ich schon gedacht, das kann eigentlich nicht von Goethe sein. Bei der Wort. Und ich habe das auch schon ausprobiert. Also ich finde, er kann unterschiedliche Dichter unterschiedlich gut tatsächlich. Das ist noch nicht.
Also Herbert Grönemeyer kann das zum Beispiel nicht so gut. Konnte man im Süddeutschen Magazin sehen. Da hat man versucht, Grönemeyer-Texte jetzt durch den Chatbot schreiben zu lassen. Die interessante Frage, deswegen sagte ich Urheberrecht. Ich habe gesagt, ach, kann ich das zitieren? Jetzt für die Sendung. Und dann kam die Frage, wen muss man eigentlich fragen?
Ja, das wird gerade groß diskutiert. Also wie die KI sich eigentlich zum Urheberrecht verhält. Und die Amerikaner, da sind ja gerade, gibt es ja sozusagen gerade sozusagen so Tendenzen in der Rechtsentwicklung zu sagen, dass der Gebrauch davon sozusagen nicht, dass sozusagen derjenige, der es benutzt, nicht sein eigenes Urheberrecht geltend machen kann. Das hieße dann aber eigentlich die Technikkonzerne, die das Zeug auf den Markt bringen, irgendwie mit unfasslichen Urheberkompetenzen auszustatten. Das wird auf die Dauer sicherlich so nicht gehen. Auf der anderen Seite sieht man da an Ihrem Beispiel natürlich schon noch, dass Goethe vielleicht was anderes als Grönemeyer. Und das ist vielleicht auch was man dann nochmal bestätigt wissen will.
Danke, Computer. Es ist noch ein bisschen hin bis zu den Olympischen Spielen. Nächsten Sommer sind sie in Paris, aus Zuschauerperspektive jetzt mal gesprochen. Aber für die Sportlerinnen und Sportler gilt das natürlich nicht. Da geht es jetzt ans Vorbereiten. Und da ist die Tagung des IOC, des Internationalen Olympischen Komitees, die heute in Lausanne beginnt, ganz entscheidend. Gleich zum Auftakt geht es nämlich um die Frage, ob und unter welchen Bedingungen russische und belarussische Sportlerinnen und Sportler teilnehmen dürfen an den Olympischen Spielen. Das IOC, vor allem ihr Chef Thomas Bach, will das möglich machen mit dem Verweis darauf, dass die Politik sich aus den Olympischen Spielen grundsätzlich heraushalten muss, herausgehalten werden sollten. Und so hat er das erklärt vor einigen Tagen bei einer Veranstaltung in Essen.
Und wir stehen in Solidarität mit der Ukraine in der Verurteilung des Krieges. Wir sind uns in einer Frage nicht einig. Das ist die Frage Krieg im Sport und totale Isolierung aller Russen. Das gibt die Erklärung der Menschenrechte der UN nicht her. Das gibt die Olympische Charta nicht her. Und das gibt unsere Mission nicht her.
Das sagt der Chef des Olympischen Komitees, Thomas Bach. Christoph Möller, das ist mein Gast, Verfassungsrechtler. Darf ich Sie mal zu einem Schnellgutachten zu dieser Aussage bitten? Hat Bach recht?
Also was die UN-Charta damit zu tun haben soll oder die Menschenrechtskonvention, ist mir völlig unklar eigentlich. Die IOC ist erstmal eine Sportorganisation, die darauf angelegt ist, ihre Spiele zu verkaufen, möglichst Gewinn bringt und das durchzusetzen. Sie kooperiert lieber mit totalitären Systemen als mit anderen, weil andere Systeme mittlerweile nicht mehr so richtig bereit sind, diese Spiele zu halten. Das merkt man, es gibt ja eine große Krise auch irgendwie an den Wettbewerbern. Deswegen ist es immer gut, irgendwie sich Moskau, Saudi-Arabien und sonst wen warm zu halten. Und das wird dann so moralisch verkleidet. In einem ja geradezu pastoralen Ton, muss man sagen. Also er klingt ja jetzt schon so ein bisschen wie der Ortsbischof, was nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass das natürlich alles moralisch sehr, sehr zweifelhaft ist.
Ja, aber ich meine, having said that, ja, also klar, IOC und diese Einordnung, ich würde Ihnen da gar nicht widersprechen. Man muss dazu sagen, die nächsten Olympischen Spiele sind in Paris, sagen wir, einem der Mutterländer des Freien Westens. Bei aller Kritik am IOC, im Grunde, jetzt positiver formuliert, könnte man sagen, es ist eben gerade immer diese olympische Idee gewesen, doch noch Orte der Begegnung zu schaffen, des Austausches, trotz aller Weltkrisen, aller Weltlagen, die da so sind, diese Chance also nicht zu vergeben.
Ja, ich meine, ich war noch nie bei Olympischen Spielen, ich kann mir das nicht wirklich gut vorstellen. Ich habe so ein bisschen Zweifel daran, dass man das sozusagen zu einer großen Begegnungsstätte jetzt aufwerten sollte. Ich sehe auch noch nicht so richtig, dass die russischen und die ukrainischen Sportlerinnen sich da jetzt begegnen würden. Man muss schon sagen, dass natürlich sportliche Erfolge auch ein Faktor sind, um ein innenpolitisches System zu stabilisieren. Und man muss auch sagen, dass es natürlich überhaupt kein Problem ist für alle, auch wenn die nicht unter dem Namen ihres Heimatlandes auftreten, wie in dem Fall für die russischen Athleten, trotzdem zugerechnet zu werden und da sozusagen was Propagandistisches draus zu schlagen. Und ob man sich daran jetzt beteiligen will, das wage ich doch zu bezweifeln. Mhm. Grundsätzlich merkt man, mit welchem Zynismus Weltsportorganisationen, die FIFA ist da ja genauso, eigentlich sagen so hehre Ideen des Universalismus, der Gleichheit der Völker, nicht wahr, im Grunde benutzen. Und immer gerade so deuten, dass sie sozusagen weitermachen können, egal was passiert. Natürlich ist das traurig und natürlich muss man auch sagen, wir haben auch leicht reden. Ich glaube, ich sehe jetzt auch nicht so, dass der Deutsche Olympische Sportbund so bereit wäre, aus moralischen Motiven seine Sportlerinnen zurückzuziehen, wenn sich mal die Frage stellt. Da ist man auch, glaube ich, sagen.
Da ist man jetzt im Dilemma.
Also, Seite, klar.
Die haben sich schon bekannt. Sie wollten das natürlich eigentlich anders haben. Es gibt auch andere, ne? Also der Weltleichtathletikverband hat es beispielsweise anders entschieden. Die haben eben den Ausschluss von Sportlern aus diesen beiden Ländern nach wie vor hochgehalten, halten daran fest. In Deutschland war jetzt genau das Problem, dass man da nicht in diese Sanktionsschleife reinkommt, dass eben sozusagen deutschen Sportlerinnen und Sportlern dann verboten wird, teilzunehmen, weil dort Russen teilnehmen. Also das war, glaube ich, die Detailfrage.
Das ist nicht ohne.
Und da sind sie nämlich, wenn ich da gleich einhaken darf und weitermachen darf, natürlich bei dieser individuellen Ebene. Das sind Sportlerinnen und Sportler in ganz vielen Disziplinen, ja nicht so in diesem Bereich Weltfußballer irgendwie stinkreich und es ist eigentlich egal, ob sie jetzt da spielen oder da, sondern das ist so eine einmal im Leben Gelegenheit. Man hat jahrelang darauf trainiert, also hat so eine ganz starke individuelle Ebene auch, wo man weiß, eine politische Entscheidung macht da auch Lebensträume kaputt.
Ja, das ist nicht trivial. Das ist, glaube ich, auch wirklich sehr traurig. Ich glaube nur auf der einen Seite nicht, dass das Motiv des IOCs ist. Ich glaube, das ist sozusagen einfach nur ein Argument, dass sie es benutzen können, aber es ist ihnen eigentlich egal. Und zum Zweiten, klar, muss man sehen, ich meine, andere Leute werden vom Krieg verfolgt und können gar nichts mehr machen. Es ist, also diese Vorstellung, man könne den Sport unpolitisch halten, führt ja am Ende dann doch immer dazu, dass der Sport irgendwie, gerade die großen Organisationen, sich autoritär anflanschen. Und das
Ich hätte noch einen Thomas Bach an dieser Stelle im Originalton. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie wahrscheinlich auch nicht ganz zu Unrecht sagen, das ist wieder tendenziell ein vorgeschobenes Argument, aber es ist trotzdem ein ganz interessantes, weil er nämlich auf insgesamt 70 Kriege der Zeit verweist, die international vorherrschen. Und dann geht es so weiter.
Wir können nicht in diesen 70 Kriegen dieser Welt entscheiden, wer, warum, wieso und welche Folgerungen sind daraus zu ziehen. Wir haben vergleichbare Situationen in vielen anderen Ländern dieser Welt. Und hier müssen wir uns an den dafür verantwortlichen Entscheidungsrichtlinien der Politik und der Menschenrechtserklärungen halten.
Da ist sie wieder, die Menschenrechtserklärung. Ja, aber ich meine, der interessante Punkt ist doch, er weist hin letztendlich auf diese eurozentristische Wahrnehmung. Das ist jetzt der entscheidende Krieg. Was ist mit Kaschmir? Was ist mit Jemen? Muss man das Saudi-Arabien und den Iran nicht eigentlich auch ausschließen? Also Sie merken, ja, das ist eine ganze Kette.
Ja, ja, aber ich meine, ganz ehrlich, müsste man sich die Felder alle nochmal angucken. Das kann man ja so machen. Dann kann man aber, glaube ich, nicht sagen, dass man der Ukraine solidarisch ist. Mhm. Was er in einem anderen Zitat gesagt hat. Also entweder bezieht man Stellung oder man sagt, für uns ist das eigentlich ein offener, bewaffneter Konflikt, zu dem wir nichts zu sagen haben. Das trauen sie sich aber auch nicht. Das wäre, dann hätten sie nämlich, glaube ich, auch wirklich ein Problem. So machen sie so eine Mischung aus, wir sind zu sagen, da, wo uns das nicht kostet, sehen wir, dass es ein Angriffskrieg ist, der mit einem eindeutigen Verursacher, der benannt werden kann, beachtet ist, was, glaube ich, bei vielen anderen Konflikten nicht so ist. Es ist kein Grenzkonflikt zum Beispiel, sondern es ist ein Krieg, wo ein Land ein anderes erobern will. Und davon gibt es sicherlich keine 70. Und dann andererseits bemerken wir das, aber dann ziehen wir eigentlich keine Konsequenzen raus. Ich glaube, da muss man sich dann schon entscheiden.
Mhm. Aber so abschließende Frage, so Olympische Spiele unter like-minded Nations, also westliche freie Demokratie, also Demokratie nach westlichem Freiheitsmuster, wäre wahrscheinlich auch eine relativ kleine Veranstaltung.
Wäre eine kleine Veranstaltung, wäre sicherlich auf eine gewisse Art auch eine traurige Veranstaltung. Und natürlich ist es toll, wenn immer alle kommen. Aber man sieht natürlich so generell, das ist auch eine gefährliche, aber vielleicht auch nicht ganz aufzuhaltende Entwicklung, dass die Welt sich so ein bisschen halt in Lager teilt und ist nicht ganz klar, dass man jetzt sagen kann, wir gehören zu keinem Lager.
Es gibt gerade wieder richtige Debatten rund um die Schule. Letzte Woche, ganz wichtige Debatte, die Jogginghose. Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, Herr Möllers. Darf man die verbieten in der Schule als Beinkleid oder nicht?
Darf man wahrscheinlich nicht.
Es gibt erste juristische Gutachten, die in diese Richtung gehen. Ja, eine Schule in Nordrhein-Westfalen, die das in Wermelskirchen, um genau zu sein, die das ja in Angriff genommen hat, dieses Projekt.
Nur die Lehrer-Jogginghosen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Es gibt jetzt, und es kam auch bei den meisten Schülerinnen und Schülern nicht gut, aber gut an, wenn man da so mal sich rumgehört hat. Es gibt jetzt einen Vorschlag, und darüber möchte ich mit Ihnen sprechen, der linken Chefin Janine Wissler. Und ich glaube, der kommt besser an bei den Betroffenen, nämlich die Hausaufgaben abzuschaffen. Also meine erste qualitative Befragung am Frühstückstisch unter zwei Befragten gab 100% Zustimmung. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen zu Hause wäre.
Ja, ach, meine Kinder sind da ganz, die machen das eigentlich, ich will nicht gar nicht das gerne machen, aber die machen das so. Das ist nicht so ein Problem bei uns.
Es gibt, also der Hintergrund dieser Forderung ist von der linken Chefin Janine Wissler, dass sie sagen, naja, Hausaufgaben letztendlich fallen natürlich in ganz unterschiedliche soziale Situationen. Da gibt es die Professorenhaushalte, die Journalistenhaushalte, vielerlei andere Haushalte, wo Eltern wahrscheinlich noch mit draufschauen, auch Dinge mit bereitstellen können, überhaupt auch Fragen beantworten können. Und es gibt halt andere Elternhäuser, die das nicht können, und damit bringt man schon eine große, ja, also eine Schieflage rein in das Bildungswesen. Können Sie dem Gedanken folgen?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich denke, grundsätzlich sind Hausaufgaben natürlich auch mal, ich will jetzt nichts Böses unterstellen, aber sie sind natürlich immer auch ein einfaches Mittel, bestimmte pädagogische Probleme erstmal zu externalisieren, und dann landen sie halt nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Eltern. Mhm. Ich weiß, ein Freund von mir hat mir mal die erstaunliche Geschichte aus Kreuzberg erzählt, dass die Kinder dann in einer schwierigen Gegend, dass die Kinder dann alle sozusagen sich ein Buch selbst aussuchen sollten und das Buch dann sozusagen lesen und darüber berichten sollten nach den Ferien. Und dann haben manche Kinder suchen sich dann halt was Erich Kästner aus, und manche Kinder haben sich dann halt einen Comic ausgesucht. Und das ist schon irgendwie, also Kinder mit solchen Aufgaben allein zu lassen, ist schon ein Problem.
Wobei, nichts gegen Comics. Nichts gegen Comics. Ne?
Nein.
Da,
also
kann
ich lese
schon
auch
echt was bei rumkommen.
Ja, ja, bei uns lesen auch massig, wenn auch viele Comics lesen. Aber man merkt schon so, dass es dann einfach mal das Aufgabenprofil ganz sehr auseinanderfällt. Insofern Hausaufgaben verbieten wird man nicht können, aber so ein Bewusstsein dafür schaffen, dass man die Struktur der Aufgabe so macht, dass sie sozusagen einfach allein erledigt werden kann. Das finde ich eigentlich schon. Und das habe ich auch schon erlebt, dass man im Grunde das Gefühl hatte, die Aufgabe ist so angelegt, dass die Eltern immer daneben stehen. Und das geht eigentlich nicht. Und zwar nicht nur, weil die Eltern keine Lust dazu haben, das natürlich auch, sondern weil es in der Tat die Schule zu sehr entlastet von ihrem Auftrag.
Ja, und liebe Lehrerinnen und Lehrer, auch Haushalte mit ordentlich Bildungshintergrund, da fühlen sich Eltern manchmal, ich melde mich an dieser Stelle, auch durchaus überfordert mit manchen Aufgaben.
Ja, man hat auch keine Lust.
Das ist wahr. Es gibt natürlich auch entsprechend schon Kritik von den üblichen Stimmen. Also der Lehrerverbandsvorsitzende Meidinger sagt, nein, das ist keine gute Idee, verweist auch nochmal auf das Wichtige von Hausaufgaben, nämlich das selbstständige Lernen. Aber da kommt natürlich dann Ihr Punkt. Da kann man erst anfangen, wenn man es eben auch gelernt hat. Und das ist für mich im Prinzip immer die Frage bei all diesen Ideen, das irgendwie in den Gemeinschaftsraum zu ziehen. Wird es denn da vernünftig dann gemacht? Also wir haben ja die Ganztagsschulentwicklung, wo man sagt, die Kinder sind nicht mehr 12, 13 Uhr zu Hause, sondern bis 16 Uhr da, natürlich mit viel Freizeit. Da muss es dann natürlich auch keine Hausaufgaben mehr geben. Ja. Nur muss es dann genau diese Momente geben, dass dann nicht irgendwie Erzieherinnen und Erzieher sagen, hier, das ist die Spielecke oder da ist die Playstation. Also nicht, dass ich das unterstellen will, aber ich glaube, es passiert so häufig dann.
Ja, ja, und ich denke auch, man muss auch die Sachen, die vielleicht selbstverständlich sind, nochmal wirklich auch lernen. Also etwa zum Beispiel, wie man Vokabeln lernt. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das alle wirklich können, wie man das eigentlich überhaupt macht. Nicht? Und das dürfte schon öfter fehlen.
Tja, und da sind wir jetzt wieder beim anderen Thema, künstliche Intelligenz. Da kriege ich schon häufig die Frage, warum soll ich denn das noch lernen? Es gibt auch wunderbare Übersetzungsprogramme.
Ja, ja, hat mein Sohn mir auch schon erklärt.
Christoph Möllers ist bei mir Professor an der HU Berlin für öffentliches Recht. Und wir haben jetzt noch ein Thema. Heute Abend bei Sonnenuntergang wird sie verabschiedet. Christine Lambrecht, die ehemalige Verteidigungsministerin mit dem großen Zapfenstreich. Es ist noch nicht offiziell, wir haben extra nochmal nachgefragt beim Verteidigungsministerium, aber es gibt gewisse Hinweise, welches Lied sie sich gewünscht haben könnte.
Ich will weitergehen, keine Tränen sehen, so ein Abschied ist lang noch kein Tod. Niemals geht man so ganz, irgendwas von mir bleibt.
Tja, irgendwas von ihr bleibt hier. Wie gesagt, The Pioneer, das Medienportal hat das Gemälde, ist nicht bestätigt, aber was sagen Sie zur Musikauswahl, Herr Möllers?
Das klingt ein bisschen selbstironisch vielleicht, ja, ich weiß auch nicht. Also, ich meine, grundsätzlich finde ich das ja ein gutes Ritual. Ich glaube, die Bundeswehr braucht auch solche Rituale und ich bin ein großer Fan davon. Es ist natürlich auch klar, wenn es so gelaufen ist, dann provoziert das irgendwie auch eine gewisse Häme und ich würde vermuten, dass es in dem Fall auch so ist. Das könnte ein Problem sein.
Es ist ja schon die Frage, also die erste Frage, die aufkam, warum ist das eigentlich so spät, liegt ja schon etwas zurück. Mhm. Das hängt wohl damit zusammen, dass ihr Nachfolger Boris Pistorius vorher zu viel zu tun hatte, dass es deswegen etwas gedauert hat. Die nächste Frage, die sich dann stellt, warum macht sie das? Also vielleicht könnte man auch
verzichten.
Ja.
Könnte man wahrscheinlich auch, ja.
Hätten Sie Empfehlungen musikalischer Art?
Nee, für einen großen Zapfenstreich. Ich meine, das hat natürlich die Bundeskanzlerin schon sehr gut gemacht, was muss man sagen.
Mit dem Farbfilm?
Das hatte ja so viele Ebenen. Da kann man ja sagen, konnte man wirklich tiefsinnig drüber werden. Und gleichzeitig war es lustig und hübsch und hat der ganzen Sache auch nochmal so eine ironische Wendung gegeben, ohne sie zu desavouieren. Das war schon echt erstklassig.
Wüssten Sie denn, was Sie sich wünschen? Also ich glaube, an der HU als Professor wird man nicht so ehrenvoll verabschiedet, irgendwie auf dem Bebelplatz.
Ich glaube, das wäre nichts für mich, so Ritual. Ich würde mich dann irgendwie doch genieren.
Ich meine, die politische Dimension, wenn ich die da nochmal reinholen darf, es hat natürlich in gewisser Weise auch, ironisch klingt fast zu nett, die Nachricht, die eben auch heute rumgegangen ist, dass heute 18 Leopardpanzer von Deutschland an die Ukraine geliefert wurden, da hat man irgendwie so dieses Gegenbild. Die Ministerin, die geht, die gegangen wurde, weil sie nicht geliefert hat und ausgerechnet an dem Tag liefert ihr Nachfolger.
Ja, mein Gott, er hat irgendwie einen unglaublich guten Start hingelegt. Das war, glaube ich, auch ein bisschen der Erleichterung verdankt, dass sie vielleicht nicht weitermacht. Gleichzeitig, finde ich, sieht man natürlich auch an den, also der Zapfenstreich, der große Zapfenstreich dient ja vielleicht auch gar nicht mehr nur der Verherrlichung der Spitze, sondern der Tatsache, dass der Verteidigungsministerin halt die Oberbefehlshaberin der ganzen Streitkräfte sind im Friedensfall und damit irgendwie eine Verantwortung haben für sehr viele Leute, die man irgendwie anders zum Ausdruck bringen muss, als wenn man als Bundesfinanzminister aufhört. Und das ist ja erstmal toll. Und vielleicht muss man dann so einen Schritt zurücktreten und sich vielleicht auch von der Tagesaktualität der jeweiligen Kandidatin nicht so zu sehr beeindrucken lassen, sondern sich das einfach so anhören und anschauen.
Anhören, anschauen werden wir heute Abend tun können beim großen Zapfenstreich für Christine Lambrecht, die zurückgetretene Verteidigungsministerin. Christoph Möllers, Verfassungsrechtler, das war unsere Zeit, das war unsere Stunde hier mit Blick auf die Themen des Tages. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit.
Ich danke für die Einladung.